Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen Menschen die Geschichten ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten und oder die sie vermitteln. Und heute freue ich mich sehr, treffen wir Monika Bär von Paws United zwischen Mensch, Tier, Technologie und Sinn. Monika kommt aus der Schweiz und ist jetzt mit ihren beiden Tierschutzhündinnen Nina und Ayla in Nordschweden in Lappland zu Hause. Monika, hey!
Ja, hey Bianca, freue mich sehr, bei dir zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Du hast mir geschrieben, eine Feedback-Nachricht über Instagram. Und vielen Dank dir dafür nochmal, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und da ist die Idee entstanden, dass du die Geschichte deiner Tierschutzhunde hier erzählen möchtest.
Ja, genau.
Ja, und es sind sehr berührende Geschichten. Und diese Geschichte beginnt mit Lina. Wie habt ihr beide euch getroffen?
Also ich habe Lina im April 2020 auf ihrer sehr ländlichen Pflegestelle kennengelernt. Ich habe sie dort besucht. Das war ein großer Garten, großer eingezäunter Garten. Das ist eigentlich eine Hundepension, aber gleichzeitig auch eine Pflegestelle. Und dort durfte ich Lina kennenlernen. Also Lina war auch sehr offen und zugewandt, so Menschen gegenüber. Sie war sehr aufgeschlossen, kam auch. Ich durfte dann einen großen Spaziergang machen und mir das dann auch nochmal überlegen. Also ich habe dann drüber geschlafen. Aber ja, ich habe ja eigentlich eine sportliche, fitte Hündin gesucht und habe mich dann entschieden, dass ich es testen werde mit Lina.
Sie war als Familienhündin beschrieben worden, ne?
Genau, als aufgeschlossene, lebhafte Hündin, aber eigentlich geeignet für Familien, die halt noch Hundeschule braucht.
Okay. Und wusste man etwas über ihre Vergangenheit in Spanien?
Ich bin da nicht so sicher. Sie war ja schon mal in der Schweiz vermittelt, eigentlich in der Nähe, wo ich auch gewohnt habe. Deshalb hat eigentlich auch der regionale Tierschutzbund, sag ich mal, die Vermittlung geleitet. Und die arbeiten eben mit dieser Pflegestelle zusammen, wo ich sie dann besucht habe. Das war jetzt ein bisschen eine andere Ecke in der Schweiz. Ja, es war jetzt nicht so viel in der Beschreibung über die Vergangenheit. Ich habe da selbst ein bisschen recherchiert, war nur bekannt, wurde irgendwie auf der Straße gefunden, hat quasi einen Vorbiss, der sie nicht weiter stört. Also sie hat so ein bisschen verschobenen Kiefer. Eben ist sehr lebhaft, aber eigentlich viel mehr wusste ich nicht.
Weiß man denn, wann Lina geboren wurde?
Ja, es ist wohl so Oktober 2018. Also im Ausweis steht ein genaues Datum, aber ich glaube nicht, dass man das so ganz genau weiß. Ich habe tatsächlich auch die Tierärztin, die steht ja im Ausweis drin. Die habe ich mal kontaktiert in Spanien. Und die meinte einfach, sie sei auf der Straße gefunden worden, als Welpe.
Als Welpe schon? Ach Mensch.
Ja, genau. Mhm. Also ich denke, man wird wohl zurückgerechnet haben, irgendwie.
Wahrscheinlich ja. Bei Cookie steht drin Mai 2016.
Okay. Ja, nee, bei Lina steht, ich glaube, 26. Oktober 2018, aber ich glaube nicht, dass man es so genau weiß.
Hat sich vielleicht einer ausgedacht, ne?
Ja, genau. Und ich weiß, sie haben vermutet, dass vielleicht so, so ein Gitano in Spanien quasi, die vielleicht ausgesetzt haben.
Mhm. Ja, krass. Was war es denn, was dir an Lina besonders gut gefallen hat?
Vor Lina bin ich doch einige Zeit im Tierheim als Gassigärin spazieren gegangen und ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen sportlich und man hat mir dort auch immer eher die größeren Hunde gegeben, sage ich jetzt mal. Die haben ja häufig ziehen die recht fest tatsächlich an der Leine und ich hatte meistens eher so ein bisschen die größeren. War auch okay, also ich konnte die ja gut halten, durfte auch joggen gehen, also laufen gehen mit den Hunden. Konnte auch so ein paar, sage ich jetzt mal, Rassen oder Hundetypen kennenlernen und für mich war eigentlich so ein bisschen klar, so kniehoch, also so mittelgroß. Ich möchte sie halten können, also so, ich sage jetzt mal, oberes Maximum 30 Kilo, das hat sie jetzt nicht. Aber schwerer wollte ich gar nicht und größer auch nicht. Ich wollte keinen Welpen, das war mir auch klar. Und halt einen sportlichen Hund. Also ich wollte einen sportlichen Hund, wo ich wirklich Hundesport machen kann. Damals hatte ich noch so die Idee, ich könnte Agility machen, vielleicht Fährten und Mantrailing. Das war so in meinem Kopf, weil da habe ich vorher, konnte ich schon ein bisschen Erfahrung sammeln mit anderen Hunden von Kollegen. Hm. Sorry, genau, ich habe so einen mittelgroßen, sportlichen Hund, so. So um die 2 Jahre, sage ich jetzt mal, habe ich dann geguckt.
Und was war dir wichtig, was er schon kann?
Ja, tatsächlich, also genau, Katzen war mir natürlich wichtig, weil ich hatte damals noch eine Katze, der Charlie. Und das war bei Lina auch der Fall, die war katzenerfahren, weil ich habe schon zuerst auch im Tierheim geschaut, wo ich ja Gassigärin war. Habe ich eine Weile geguckt, aber da war einfach nie was Passendes. Also da war mit Katzen immer schwierig oder halt wirklich, ja, ein bisschen größere Aggressionsprobleme oder halt ja, vielleicht auch Listenhunde, das war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich wollte, einfach wegen den Schwierigkeiten, die man dann vielleicht hat in gewissen Kantonen, beim Reisen und so. Aber eigentlich war ich da sehr offen. War natürlich schon froh, wenn so eine gewisse Stubenreinheit vielleicht schon gegeben war, also dass sie quasi schon auf einer Pflegestelle gelebt hat, so im häuslichen Umfeld eben Katzen gekannt hat. Das fand ich schon sehr positiv. Ich wollte ja Hundeschule machen, ich wollte mit ihr was lernen. Also ich möchte, also quasi wollte oder immer noch Sport machen, draußen sein, unterwegs sein, also von dem her nicht zu viel Angst, das wäre jetzt auch schwierig gewesen. Also so ein Hund, der sich dann nur verkriecht, so ein bisschen aufgeschlossen, dass sie gerne rausgeht und so, das war mir eigentlich schon wichtig doch.
Mhm. Und so hast du dir das Leben dann mit ihr vorgestellt, dass ihr zusammen Sport macht, dass ihr, wolltest du sie auch überall mit hinnehmen? Was war da so deine Idee?
Ja, das war ursprünglich auch mal die Idee tatsächlich. Es gab sogar mal eine Idee, bei der Arbeit so ein bisschen Dogsharing zu machen, kam mal eine Idee auf. Ich dachte eigentlich früher so, ich kann das nicht managen alleine mit einem Hund. Aber im Tierheim ist halt nicht das Gleiche, wenn man einfach so ein, zwei, dreimal die Woche einen Hund holt, dann geht man halt mit dem 2-3 Stunden raus und bringt den wieder zurück. Das ist halt irgendwie, es ist halt einfach nicht das Gleiche. Mhm. Und da kam schon so der Wunsch auf, es wäre halt schön, einen eigenen Hund zu haben. Und da gab es mal eine Idee von Dogsharing. Aber das hat sich dann irgendwie nicht so ergeben, auch weil vielleicht Lina jetzt nicht unbedingt der richtige Hund dafür war. Und vor meinem geistigen Auge habe ich uns so, ich sage jetzt mal ohne Leine, durch die Wälder joggen, also laufen, sehen, so zusammen. Klar, am Anfang mit ein bisschen Training, das war mir schon klar. Also quasi, ich trainiere dann mit ihr, gehe in die Hundeschule, trainiere gut Rückruf und dann habe ich uns wirklich so Lina frei durch die Wälder ziehen sehen.
Was man sich alles so vorstellt am Anfang, ne?
Ja, genau.
Oh, wann hast du denn entschieden, dass Lina bei dir einzieht? War das schon nach dem ersten Gassi-Gehen?
Nee, ich glaube, das ist relativ üblich jetzt bei dieser Pflegestelle, dass es so 14 Tage Probewohnen gibt. Mhm. Und für mich war die Bedingung noch, dass es halt mit Charlie klappt. Also habe ich auch gesagt, ich muss es mit Charlie, also meiner Katze, testen. Und das muss halt, ja, jetzt einigermaßen klappen.
Mhm.
Und das ging dann aber eigentlich sehr gut. Also ich hatte, glaube ich, am ersten Tag habe ich noch Hilfe organisiert. Also ich habe dann entschieden, dass ich es versuche. Habe dann den Termin gemacht, um Lina abzuholen und habe, glaube ich, noch Hilfe organisiert. Dass wenn ich dann mit Lina nach Hause komme, dass man das mit Charlie einfach gut trainieren kann. Dass quasi jemand quasi Lina handeln kann und jemand bei Charlie halt so ein Foto geben kann. Dass es für beide so ein bisschen positiv ist, ja. Und Lina war ja auch angeleint, also ich habe jetzt nicht einfach ins Haus stürmen lassen, sondern halt so ein bisschen kontrolliert.
Das denke ich ist auch
eigentlich,
besser.
Ja, genau. Und ich habe ich noch gestaunt, meine Katze, die war ja da schon 14, glaube ich. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass der dann einfach flüchtet und nicht mehr kommt. Habe auch ein Gitter organisiert und einen großen Katzenbaum, dass der quasi flüchten kann. Und der hatte irgendwie so gar keine Angst. Der hat wirklich so ein bisschen, fast so ein bisschen, der wollte sehr genau wissen, was jetzt die Lina da macht und wo sie hingeht. Und der hat sie sehr genau beobachtet und irgendwie so gar keine Angst. Eher so im Gegenteil. Also der hat sie fast ein bisschen kontrolliert.
Das ist ja
witzig. Aber ich fand es nicht so schlecht.
Ja
genau, weil ich denke, wenn der jetzt einfach geflüchtet wäre und da konnte ja raus, das wäre jetzt für mich der Worst Case gewesen, wenn der einfach nicht mehr nach Hause gekommen wäre.
Oh, ja.
Aber das war gar nicht der Fall. Und man konnte wirklich so beide Tiere füttern. Und man hat gemerkt, dass Lina Katzen kennt. Das war wirklich, die hat sich super verhalten. Also völlig, also richtig so weggedreht und überhaupt nicht auf Konfrontation. Und es war ihr schon bewusst, dass der Charlie da ernst machen würde.
Mhm. Sind die dann so enge Freunde geworden, wie man das manchmal so sieht? Katze und Hund gemeinsam auf einem Kissen?
Ja, nicht ganz. Aber sie konnten schon so beide auf dem Sofa liegen, aber jetzt nicht kuschelnd.
Okay.
Also
aber das ist ja schon
in einer
viel.
Ecke und der andere, ja genau, der andere in der anderen Ecke, das war okay. Und im Garten war dann eher so, dass quasi, also es gab mal eine Szene, da waren quasi beide im Garten und da war wirklich, hat Charlie die Lina quasi in die Ecke gedrängt. Also Lina ist dann vor Charlie geflüchtet und wirklich so Kopf zur Seite abgewendet und der Charlie hat quasi so ein bisschen Lina angefaucht. Also ich dachte, ich muss es andersrum schützen, aber irgendwie musste da eher Lina ein bisschen beschützen vor Charlie.
Oh mein Gott.
Also, ja, und er kam mit spazieren, das habe ich schon ein paar Mal gehört von verschiedenen Leuten. Er hat dann angefangen, spazieren zu kommen.
Das ist ja süß. Oh, sowas finde ich immer ganz, ganz toll.
Genau. Ich fand's, also irgendwie war süß, aber ich hatte immer ein bisschen Angst.
Ja.
Der ist nicht umgedreht. Der wäre den ganzen Spaziergang mitgelaufen, glaube ich. Weiß es nicht. Und dann so beim Wald hatte ich halt immer Angst, wenn es da Hunde kommen oder irgendwas. Der war ja noch nie so weit weg. Und das fand ich immer so ein bisschen komisch, wenn der mitkam. Und ich habe mich dann teilweise ein bisschen rausgeschlichen, damit das nicht merkt.
Das glaube ich. Oh weia, da hätte ich auch Schiss bekommen. Gerade so im Wald und dann eine Katze und wie du sagst, andere Hunde und vielleicht auch Wildtiere, ne? Wobei, Charlie, mit 14 ist man ja auch nicht mehr vielleicht so schnell.
Ja, es täuscht.
Ja.
Nee, das täuscht.
Ah, okay.
Da hatte ich einfach, ich habe dann sogar mal noch die Idee, sondern ich habe so einen Rucksack gekauft mit so einem Guckloch. Aber das fand er ganz schrecklich. Das hat sich dann nicht so ergeben.
Ich will selber
laufen. Dass
ich den
mitnehmen könnte. Aber ja, der wollte da nicht rein, das ging gar nicht. Aber ja, war mal so eine Idee, dass ich den hätte mitnehmen können.
Wow.
Er war auch relativ groß. Also er war glaube ich, 6 Kilo schwer. Also war ein bisschen, war schon rechter Kater.
Mhm. Und wie war dann der Tag, als Lina bei dir eingezogen ist?
Ja, eben, ich glaube, ich hatte einen Kollegen engagiert noch und da haben wir einfach beide möglichst positiv, also dass sie das auch positiv erleben, viel, viel Goodies bekommen, also viele Leckerlis. Und ich glaube, Lina, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, also Lina war zu Hause eigentlich von Anfang an sehr ruhig und sie hat sich auch sehr schnell zurückgezogen. Am Anfang häufig unters Bett. Also sie ist dann unters Bett gekrochen und da lag sie dann 3-4 Stunden, also so richtig. Wahrscheinlich komplett platt von den vielen Eindrücken. Das war mir am Anfang nicht so bewusst natürlich, aber eben sie hat sich halt eher zurückgezogen. Ich glaube, sie war auch müde. Ich meine, es war natürlich recht aufregend. Abholen, Autofahren, dann neuer Ort, Katze. Ja, ich glaube, sie hat auch, also es war bei ihr nie ein Problem, dass sie draußen pinkelt oder so oder Geschäft macht. Also das hat sie eben von Anfang an gut gemacht und da konnte man auch rein und quasi runterfahren.
Mhm.
Und das war eigentlich eher ruhig. Die erste Nacht hatte ich sie angeleint, weil ich das nicht anders handeln konnte irgendwie. Aber es war eigentlich auch alles ruhig.
Mhm.
Und hat sich dann schnell eigentlich so ein bisschen eingependelt. Also Lina war dann tatsächlich meistens unterm Bett und der Charlie war auf dem Bett nachts. Es war, musste ich eher ein bisschen aufpassen, dass der Charlie von oben da nicht die Lina, wenn sie dann rauskroch, dass der Charlie nicht von oben da gemein war. Das, ja. Vor allem drinnen haben die sich wirklich so in Ruhe gelassen. Bei Lina ist auch wirklich, also das ist bei wirklich toll. Also ich hatte so einen tischhohen Katzenbaum, vielleicht ein bisschen höher. Und dort hatte ich dann das Futter von Charlie. Weil der hatte ja immer Futter.
Mhm.
Und das wollte ich halt beibehalten. Ich wollte jetzt nicht, dass der jetzt, also er hatte so einen Futterturm und da gab es halt immer Futter. Und das wollte ich jetzt nicht, dass der das verliert, nur weil jetzt ein Hund einzieht.
Mhm.
Und das hat aber gereicht auf diesem Katzenbaum, da ging Lina nie dran. Also ich weiß, bei Isla würde es nicht reichen, aber jetzt bei Lina war das kein Thema. Das war so ein bisschen erhöht und dann hatte er dort seine Futterstation und so und insofern war es jetzt, glaube ich, für ihn jetzt nicht so, also eher positiv, er hat vor allem viele Leckerchen bekommen.
Ja, das ist doch toll. Dann war das für beide relativ stressfrei. Würdest du das heute auch noch so sehen?
Ja, ich denke schon. Mhm. Ich glaube, das Haus und das Drinnensein war für Lina auch von Anfang an, glaube ich, recht gut. Also es war auch, ich habe eben in einem Haus gewohnt, mache ich auch jetzt und das war natürlich auch Gold wert bei Lina. Also in einer kleinen Mietwohnung hätte ich es mir jetzt nicht vorstellen können. Aber ich glaube, dann hätte ich sie auch nicht bekommen. Mhm. Und das war natürlich schon super, dass es ein Haus ist und da nicht so Geräusche von außen. Also da waren jetzt keine, also wenn die Fenster zu waren, war das ja eigentlich ruhig. Und da kam sie wirklich runter.
Mhm.
Das heißt, war jetzt auch eher ein altes Haus, genau, mit Fenstern, die nicht bis unten gingen, das wäre für Lina auch der Horror gewesen, also da Fenster bis zum Boden. Aber das war auch nicht der Fall, sondern da konnte sie abschalten. Und das hat sie von Anfang an wirklich super gemacht.
Dann sind wir schon bei ihrer Herausforderung. Das sind nämlich die Reize, ne? Die Geräusche, die von draußen kommen und die vielleicht auch ganz unbekannten Hintergründe dieser Reize.
Ja, genau. Das war bei ihr schwierig, genau. Ich hatte mir ja vorgestellt, ich mache dann Hundeschule.
Mhm.
Und Hundesport und so. Und ich habe dann, das habe ich schon relativ schnell gemerkt. Also rausgehen, sie kam raus. Das war, sie hat sich dann nicht irgendwie versteckt oder so. Geschirr anziehen war eigentlich kein Problem. Das ging recht gut. Weil es auch, also mir war von Anfang an ein bisschen wichtig. Habe ich auch so ein bisschen von Freunden mitbekommen, so, dass man versucht, in Ruhe zu starten und in Ruhe zu beenden, den Spaziergang.
Mhm.
Und das habe ich auch bei ihr so ein bisschen versucht. quasi in Ruhe das Geschirr anziehen, da nicht zu viel Aufregung und nicht hochpushen, weil bei ihr das halt sofort zu viel ist. Und das hat eigentlich recht gut geklappt. Geschirr anziehen war irgendwie nie ein Thema bei ihr. Also vielleicht ein bisschen, aber damit konnte man gut eigentlich mit Foto sehr positiv belegen. Und das war nicht das Problem, aber dann so ab Gartentor, sage ich jetzt mal. Haustüre ging noch, aber dann Gartentor. Da war eigentlich nichts mehr zu wollen. Also da war sie komplett unansprechbar eigentlich. Und das war wirklich, man stellt sich dann so vor, ja, man trainiert dann, oder man hat da super Leckerchen dabei und kann was trainieren, und das ging bei ihr halt überhaupt nicht. Also die war null ansprechbar. Die hat auch keine Leckerchen genommen, auch nicht die leckersten Sachen. Also ich habe Verschiedenstes durchprobiert. Die hat einfach gar nichts mehr genommen. Das war für mich auch eigentlich komplett neu, dass ein Hund einfach so gar nichts frisst.
War das so bei deinem ersten Spaziergang auch schon? Ist dir das da nicht aufgefallen? Oder war es eine ganz andere Umgebung?
Ja, das war tatsächlich schon eine ganz andere Umgebung. Und ich kann es ja von den Tierschutzhunden so ein bisschen, dass wenn die so aus, sag's mal, aus dem Tierheim rauskommen, dass die dann so in ihrer Welt sind. Aber die waren, ich sag's mal, die waren halt am Schnüffeln und haben ein bisschen geguckt. Aber das war glaube ich, bei keinem Hund im Tierheim so wie bei Lina. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, weil das war ja wirklich komplett ländlich, die Pflegestelle. Das war ein Wald. Da war jetzt, ja, außer Wildgerüchen eigentlich gar nichts. Und ich habe schon gemerkt, dass sie interessiert ist am Wildgeruch. Aber da habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht.
Würde man nicht bei so einem spanischen Jagdhund, genau.
Genau, aber es war jetzt ja nicht näher definiert, was sie ist, einfach aus Spanien. Mhm. Und ich hatte damals auch noch, ehrlich gesagt, also ich kannte Galgos. Die Pflegestelle hatte auch Galgos, aber viel mehr Ahnung hatte ich jetzt nicht von spanischen Hunden. Mhm. Deshalb habe ich mich da gar nicht so, ja. Ich dachte ja, ich könnte ja das trainieren, oder? Also ich dachte, selbst wenn der Jagdtrieb wäre, das trainiere ich dann und dann klappt das.
Ja.
Genau. Und so diese Reize mit halt, ich sage jetzt mal, Stimmen und vielleicht Gebell und Fahrräder und Anhänger und große Taschen und halt alles, was es so hat in so einem Vorort, sag ich jetzt mal, das gab's dort halt nicht. Und insofern habe ich das tatsächlich nicht so gedacht oder erwartet, weil ich es auch vom Tierheim so gar nicht kannte. Mhm. So extrem. Mhm.
Wie bist du denn dann an sie rangekommen irgendwann? Also wie waren dann deine Gedanken dann am Anfang, als du mit ihr rausgegangen bist und hast gemerkt, ich habe überhaupt keinen Zugang zu ihr draußen? Bist du überhaupt weit gegangen oder seid ihr dann gleich wieder zurückgegangen? Wie habt ihr euch denn dann angenähert?
Also ich hatte so, glaube ich, so 200 Meter knapp bis zum Wald, und das war einfach so das Schlimmste, dorthin zu kommen. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie, ich konnte sie ja halten an der Leine, das war ja nicht, ich hatte jetzt nie Angst, dass sie mich irgendwie umreißt oder so. Also das war einfach ein bisschen unangenehm, aber am Anfang habe ich gedacht, ja, das trainiere ich dann und das geht dann schon. Also umgedreht bin ich tatsächlich nicht. Mhm. Das hat mein Kopf damals nicht wirklich zugelassen. Wir haben unsere Runden dann gedreht. Und im Wald war sie halt wieder mit den Wildgerüchen, sag ich jetzt mal, beschäftigt. Und so durch die Siedlung laufen, das war wirklich so, sag mal, so ein bisschen Spießrutenlauf. Und da habe ich mir am Anfang, glaube ich, ja, die ersten Tage, ich habe wirklich gedacht, das legt sich dann, und habe auch beim Tierschutzverein, glaube ich, mal noch, es gab ja eine Vorkontrolle und eine Nachkontrolle quasi. Ich habe nach diesen 14 Tagen entschieden, das klappt mit meiner Katze und ich übernehme sie definitiv. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann die Nachkontrolle war. Da habe ich halt Tipps bekommen, wie man sie manchmal leider noch bekommt halt. So mit Wasser zum Beispiel. So quasi tut ja nicht weh. Ich habe diese Tipps auch durchprobiert. Hat bei Lina nicht wirklich funktioniert, schlussendlich. Also das hat sie ist schon erschrocken, ja. Aber es hat jetzt nicht, das hat ihr Problem nicht gelöst. Also die ist trotzdem, also Berliner ist sehr digital, also da gab es wirklich nur, also für mich war sie digital, 0 und 1. Also entweder drin, sag ich jetzt mal, oder Garten, relativ okay. Mhm. Draußen komplett unansprechbar und wirklich Vollgas in die Leine, bellen, komplett ausgetickt. Und das hat eigentlich, also ich sag's mal, die Strafreize haben jetzt auch nichts gebracht. Und das war auch kein schöner Spaziergang, weil dann ist man so bewaffnet, sag ich jetzt mal, mit, keine Ahnung, so Wasserflasche, Leckerchen, Futterbeutel oder was man da alles dabei hat. Und das ist ja logistisch irgendwie nicht möglich. Und die lange Leine. Und dann hatte ich quasi eine kurze Leine bis zum Wald und dann die lange Leine für im Wald und das ganze Equipment. Und das war irgendwie, also das war dann irgendwie nicht so schön.
Da warst du gut beladen.
Ja, genau. Und da habe ich auch gemerkt, dass, ja, das ist nichts. Und ich wusste ja, ich muss Hundeschule machen und da habe ich auch relativ schnell, also ich habe sie April übernommen und das war zur Hochzeit Corona, aber in der Schweiz hatten wir jetzt das Glück, dass tatsächlich nicht alles geschlossen war. Habe mich dann auf die Suche gemacht, nach einem Trainer, nach einer Hundeschule und auch relativ schnell eine Trainerin gefunden zum Glück. Und die konnte mir so ein bisschen den Einstieg geben. Die hatte selbst zwei Tierschutzhunde, kannte so gewisse Verhaltensweisen auch und die hat mir wirklich super Tipps gegeben. Und das gab mal so ein bisschen Einstieg und hat so ein bisschen auf den Druck genommen, das ja so ein bisschen einzuschätzen. Mhm. Und ihr so ein bisschen zu helfen, vielleicht aus der Situation raus oder vielleicht Bögen oder Abstand oder was man halt so nicht, ja, was ich bis dann halt so nicht kannte. Mhm. Oder nicht so, wie es Lina gebraucht hat, weil sie wirklich so Verhältnis, also so unglaublich viel Abstand halt braucht. Braucht sie auch heute noch, aber halt das waren dann, weiß ich, 100 Meter haben nicht gereicht.
Das glaube ich. 100 Meter sind manchmal viel zu wenig, ne?
Ja, genau. Also es ist halt, und das habe ich bei anderen Hunden, also das sind jetzt nicht so viele Hunde, die dann so extrem wie Lina reagiert haben. Mhm. Und ich konnte dann auch bei dieser Hundeschule wirklich ein paar Mal zuschauen. Das war auch so ein bisschen abgelegen im Wald. Und da war ich sehr froh, dass die mir die Zeit gegeben haben. Ich konnte Lina da in Ruhe füttern. Sie konnte zugucken. Und dann beruhigt sie sich schon. Das ging eigentlich dann, eigentlich ging das relativ schnell, aber sie braucht halt so ein bisschen ihre Zeit, das einschätzen zu können und dann geht's. Und ich weiß nicht mehr, nach 3-4 Mal, glaube ich, konnte ich dann auf den Platz. Und da sind die Hunde ja angeleint im Normalfall. Und dann in dieser Hundeschule gab es auch noch ein Freispiel. Aber ich glaube, das hat sie schon irgendwo genossen. Und sie wurde auch als gut sozialisiert beschrieben. Deshalb war ich so ein bisschen überrascht, dass sie an der Leine doch extrem heftig auf Hunde reagiert hat, weil das habe ich auch nicht so erwartet. Sie hat ja mit Hunden gelebt und irgendwie habe ich gedacht, es steht gut sozialisiert, sie lebt mit Hunden zusammen, sie kommt irgendwie aus dem Tierheim mit Hunden, dass das eigentlich nicht so schwierig sein kann. Mhm. Aber, ja, war es dann halt doch. Also Hunde an der Leine, das ist bis heute eigentlich ein, ja, so der Endgegner, sag ich jetzt mal.
Das sieht man auch öfter, ne? Dass Hunde, die dann nicht mehr an der Leine sind, die sind dann ziemlich cool, weil sie können ihre eigenen Wege gehen. Und an der Leine bist du ja so eingeschränkt, man muss sich nur mal selber eine Leine umlegen lassen, dann kriegt man das mit, ne?
Ja, das ist schon so, ja, genau. Konnte ich sie aber auch mal so beobachten, halt beim Freispiel, weißt du, konnte auch die Freundin ein bisschen erklären und so, und das war schon spannend.
Hast du zum Glück eine gute Trainerin gefunden? Wie hast du die denn ausgesucht? Nach welchen Kriterien?
Das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, es war schon irgendwo, also sie hat in der Nähe gewohnt. Es war mir, glaube ich, schon auch noch wichtig, dass ich da nicht x Kilometer fahren muss. Sie hatte Zeit. Und eben der Hundeplatz war in der Nähe. Also ich habe eigentlich ein bisschen so die praktischen Gründe für mich, dass es irgendwie handelbar ist, da mit ihr zu trainieren und diesen Hundeplatz und die Hundeschule, so diese Kombi. Mhm.
Ja, so war das beim Cookie damals auch. Das stimmt. Dass man erstmal danach sucht. Und ich habe zum Glück auch Glück gehabt, dass ich dann an wirklich eine sehr gute Trainerin gekommen bin, die auch ohne Strafreize und das alles trainiert. Genau.
Ja, genau, ja. Und ja, bei Lina war halt schon einiges, was so gefühlt bei allen anderen, man denkt ja immer bei allen anderen, aber da ging das halt. Ich meine, da ging Rückruf, die haben Foto genommen, die sind in der Gruppe geblieben, wir haben teilweise auch so Spaziergänge draußen gemacht. Das ging ja dann alles super. Also sobald Lina diese Gruppe kannte, da war es kein Problem mehr. Mhm. Sie hat schon nicht grundsätzlich ein Problem, aber halt so das Erste, so dass, wenn sie es nicht einschätzen kann und diese Zeit nicht hat. Und ja, alle waren irgendwie ansprechbar, nur Lina nicht. Oder nicht so wie die anderen.
Ja, man hat ja auch als Hund eigentlich im normalen Straßenleben kaum Zeit, sich auf was Neues einzustellen. Diese Zeit, da zu stehen und sich das anzugucken, gibt es ja gar nicht. Dann fährt vielleicht jemand auf dem Roller vorbei, dann kommt der Krankenwagen, da fährt ein Müllwagen los, hinten schreit ein Kind, da ist das. Wie soll ein Hund, der das alles nicht so richtig kennengelernt hat, denn alles verarbeiten und nicht denken, oh Gott, Gefahr, ne?
Ja, genau. Und das war so ein großes Fragezeichen, das ich lange hatte tatsächlich. Weil Jalina auf eine Art, wenn sie dann Hunde mal kannte oder die einschätzen konnte, also es war auch, wenn ich Leuten begegnet bin, da gab's, also zuerst war natürlich Lina komplett ausgetickt, so erste Reaktion, weil häufig, sag ich, in der Schweiz ist halt alles ein bisschen klein und eng und auch im Quartier, also quasi in der Siedlung, in der Wohnsiedlung, da sieht man nicht so weit, da ist ja alles so ein bisschen verwinkelt und dann kommt jemand um die Ecke und dann ist es immer so plötzlich. Mm. Oder selbst im Wald, das sind nicht so riesen Flächen, wie ich jetzt vielleicht hier in Nordschweden habe, sondern das ist halt alles irgendwie kleiner und enger und da kommt eher mal jemand so überraschend, weil es ja einfach nicht so viel Platz hat. Und dann sind aber mal Leute auch stehen geblieben, haben gefragt, also mit Hunden, die auch wirklich super souverän waren, haben gefragt, sollen wir kurz stehen bleiben? Und da war ich so dankbar und habe auch dann gesagt, ja, gerne. Und dann hat sich das immer relativ schnell beruhigt. Also das waren, ja, also ein paar Minuten oder nicht mal, vielleicht eine Minute höchstens. Und dann konnte man auch zusammen spazieren gehen. Also das ging eigentlich sofort. Sofern jetzt dieser Hund, den die dabei hatten, jetzt nicht, das waren dann solche Hunde, der halt selbst, also die haben dann einfach geschnüffelt für sich und dann war es wirklich okay. Und da konnte mir lange niemand beantworten. Ich habe auch diverse Leute gefragt, will jetzt Lina Kontakt haben oder will sie keinen Kontakt? Das war für mich wahnsinnig schwierig rauszufinden. Und ja, man sagt so, Leinenkontakt ist nicht gut, aber sie war ja immer an der Leine. Mhm. Und dann ist es irgendwie schwierig, weil dann hätte sie ja nie Kontakt gegeben und da hätte sie ja nie die Chance gehabt, irgendjemanden kennenzulernen. Also das war so diese Balance, lässt man es jetzt zu? Und dann war es eigentlich bei Hunden, die, das hat man schon gesehen, also die halt selbst eher ruhig waren, war das relativ schnell, eigentlich super und dann gab es wirklich so Freundschaften. Und dann hatte ich dann immer das Gefühl, ja, eigentlich will sie es ja, aber wenn ich Hunden begegnet bin, also vor allem das aufeinander zulaufen, das glaube ich bei vielen ganz, ganz schwierig. Mhm. Das ist immer noch schwierig. Also ihre erste Reaktion ist einfach so, boah, ich bell jetzt mal. Und wie gesagt, das konnte mir lange niemand beantworten. Das habe ich erst dann in der Ausbildung gelernt. Will sie jetzt Kontakt oder will sie eben keinen Kontakt? Genau, ja. Ihre Körpersprache richtig zu deuten, das konnte ich damals irgendwie noch nicht und mir konnte es irgendwie auch niemand erklären.
Das konnte dir keiner erklären? Dabei gibt es auch dieses schöne Buch von Turi Trugas.
Genau, aber das war irgendwie, nee, das hat mir damals noch niemand empfohlen.
Ja. Das genau, ist, nee. Ja, das ist so wichtig, dass man die Sprache seines Hundes lernt und da gibt es auch tolle Kurse. Ich verlinke dir auch in den Shownotes. Komme gerade nicht auf den Namen, deshalb.
Sprich Hund ist
ja
gut.
Ja, richtig, genau. Ja,
genau. Mhm, die haben tolle Bilder auch, finde ich, so Illustrationen.
Ja. Also die macht das richtig gut. Genau, also sprich Hund einfach mal eingeben und da gibt's auch kostenlos zum Download so kleine Hefte. Man kann sich anmelden in einer Gruppe. Man guckt sich gemeinsam Hundevideos an und überlegt sich, was könnte hier gerade ablaufen. Das ist total toll.
Ja, genau. Richtig spannend. Und nee, mir konnte das, bei Lina geht das aber auch tatsächlich wirklich schnell. Also ihre Wechsel, die sind unglaublich schnell. Dass einem das, also man hätte das halt wirklich filmen und analysieren müssen. Das war so in der Situation drin. Also für mich zumindest war das nicht erkennbar, was jetzt da gerade. Und ich hatte das Wissen auch nicht. Und wie gesagt, mir konnte es auch niemand so richtig erklären, warum tickt sie komplett aus. Aber eigentlich, nachher geht es eigentlich immer gut. Und auf dem eingezäunten Platz ging es auch immer gut. Das war lange ein Rätsel tatsächlich.
Und dann hast du ja auch selber, wie du gerade gesagt hast, eine Ausbildung gemacht zur Hundeverhaltensberaterin. Und zwar bei der guten ATN.
Genau, also Hundetrainerin, genau, habe ich Ausbildung gemacht.
Ja. Und da hast du dann Antworten gefunden, die dir weitergeholfen haben. Welche waren das?
Genau, also einerseits war das mal so ein bisschen das Verständnis für Hundeverhalten. Was ist normal? Was sind die Bedürfnisse eines Hundes? Was ist auch bedürfnisorientiertes Training? Was bedeutet das? Und irgendwo auch zu sehen, ja, dass es halt unterschiedliche Hunde gibt und auch Belohnungen. Was können überhaupt Belohnungen sein? Dass es eben nicht nur Futter sein muss. Also Lina beobachtet ja total gerne. Und für sie ist das eigentlich eine Belohnung. Nicht immer, aber an gewissen Orten, dass sie einfach beobachten darf. Das mal so zu entdecken, was es da überhaupt alles gibt, wie man es einsetzen kann. Ja, natürlich Körpersprache, wir haben recht viele Videos analysiert. Ich durfte auch ein paar Mal Videos von Lina analysieren, das war natürlich auch sehr wertvoll, dass da Videos von ihr gewählt wurden. Ja, einfach Körpersprache beschreiben, da war immer sehr wichtig, noch nicht interpretieren, sondern wirklich beschreiben, was sieht man, wo ist der Schwerpunkt, wie ist Ohrenstellung, wie ist Körperstellung und so. Wirklich so das Auge zu schulen und erst dann zu überlegen, was es bedeuten könnte.
Das ist so wichtig, dass man nicht gleich wertet und seine Interpretation reinschmeißt. Dann macht man so viel mit kaputt. Wie so ein Ermittler ist man ja, genau. Ja eigentlich eher unterwegs, ne? Keine voreiligen Schlüsse ziehen.
Genau, ein bisschen, ja. Ja, und das war bei Lina schon noch spannend teilweise auch. Also es war eine Dozentin hat auch so gefunden, sie hätte so ein wahnsinniges Ohrenspiel. Und in den Videos ist mir das dann auch aufgefallen. Ja, wie ihr Ohrenspiel, also wie sich die so wirklich in alle Richtungen nimmt sie da alles wahr und sie hat ja teilweise wirklich, dass eines so abgekippt ist, also eines guckt dann irgendwie nach rechts und das andere nach vorne, dass sie so, weil sie so Stereo hören kann. Das ist bei ihr wirklich so recht ausgeprägt. Das ist mir bis dahin gar nicht so aufgefallen. Genau, und auch diese Momente, also halt den Marker, das fand ich, das habe ich aber tatsächlich vorher schon. Ich habe einen Freilaufkurs gemacht, einen Online-Kurs. Und da habe ich schon gelernt, also halt den Marker statt dem Klicker. Weil mit Klicker war ich überfordert, den hatte ich schon, aber das konnte ich mit Lina nicht, mit Schleppleine, Klicker, Futterbeutel und das habe ich logistisch oder motorisch nicht hinbekommen.
Das ist mir auch mein Rätsel, wer das schafft, gut ab.
Ja, genau. Und dann halt das Marker, also dass man halt einfach das Wort sagt, dass ich das einsetzen kann und wie ich es einsetzen kann und halt bei Lina, also ich habe dann ja recherchiert und sie könnte ein Podenco-Mix sein, ich weiß es nicht, aber es wäre gut möglich. Und halt so dieses Jagdverhalten, halt das Stehenbleiben fördern, dass sie halt nicht sofort losschießt, das Beobachten. Und das hat dann schon wirklich geholfen, dass sie auch gemerkt hat, dass ich sie wahrnehme und auf sie eingehe. Also es nicht immer so ein Kampf ist, sondern dass sie wirklich merkt, hey, ich kann meinem Frauchen da was zeigen. Und sie nimmt es wahr und sie geht so quasi drauf ein. Mhm. Ja, das war sehr wertvoll.
Das ist auch wertvoll, dass man mit seinem Hund unterwegs ist und dass der das auch weiß. Ich glaube, das ist auch eins von den ganz wichtigen Tools, die man so hat. Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen, dass der Hund das überhaupt erst sieht. Und dann kann man den Hund natürlich auch fragen. Ich mache das bei Cookie, dass ich den frage, wollen wir da zu dem Hund hingehen oder möchte sie mal vorbei? Und dann achte ich aber auch ein bisschen mit auf den anderen Hund, ob der überhaupt Bock hat. Weil oft siehst du so, wie der so denkt, nein, nein, geh vorbei. Cookie, ich möchte aber hin. Und dann gehen wir vorbei, dann gehen die vorbei und dann schnuppert er ein bisschen hinterher. Und das findet er auch immer ganz gut.
Okay. Mhm. Und wie sagt ihr Cookie, dass er hin möchte?
Indem er keinen Bogen macht. Ich frage ihn mal, wollen wir einen Bogen gehen oder möchtest du hin? Und wenn er einen Bogen geht oder einen Keks möchte, so, dann weiß ich, aha, ist ihm lieber, wenn wir den Hund vermeiden. Und das ist ganz gut.
Okay. War spannend.
Aha. Ja. Ja, das finde ich auch ganz toll, dass das jetzt geht. Mhm. Aber ich hatte genau das gleiche Ding, was du hattest vorhin, hattest du gesagt, dass du dir nicht vorstellen kannst, so, wenn Hund, also ich hatte auch mal die Regel gehört, Hunde dürfen sich an der Leine nicht begegnen. Und dachte, na, ist ja eigentlich total logisch, weil das an der Leine sein, ja, der Hund kann sich ja nicht total so zeigen, wie er ist, sondern er ist ja eingeschränkt durch die Leine. Aber dann habe ich gemerkt, das hat den Cookie richtig fuchsig gemacht. Also er hat dann angefangen, wirklich mehr Hunde anzubellen als vorher. Und ich kann ihn ja auch nicht frei laufen lassen in der Regel. Und deshalb sind Hundebegegnungen an der Leine eben auch in dem Fall wichtig. Aber man kann es halt eben so machen, dass man den Hund fragt, was er möchte und er zeigt einem das dann eben auch.
Ja, das stimmt. Und ich finde, es schadet schon nichts, wenn Hunde auch genau eben lernen, sie können es zeigen, aber irgendwo auch lernen, wie man vielleicht, also wie man halt nett aufeinander zugeht. Ich finde, das schadet irgendwo schon nicht, wenn der Hund das weiß.
Ja. Das ist bei Cookie, der ist immer noch so im Starrmodus manchmal. Dann werfe ich Kekse, damit er mal wegguckt und der andere Hund sich entspannen kann. Aber
ja, genau, das versuche ich bei Lina. Also bei Lina habe ich den Handtouch dann, das macht sie wirklich gerne.
Super.
So ein Tool, genau, das finde ich super, wie man das einsetzen kann. Und das, wenn sie das noch ausführen kann, dann ist eigentlich noch gut.
Ja.
Wenn sie es nicht mehr kann, ist eigentlich zu spät. Ja, ich muss eigentlich vorher genug Bogen machen. Aber genau, das ist so ein gutes Zeichen bei ihr, dass sie das noch kann. Ja. Oder von sich aus zeigt. Manchmal zeigt sie es von sich aus.
Richtig, bei Cookie ist es, dass er mal kurz hochguckt. Dann weiß ich auch, er ist noch da. Ich habe noch eine Chance, irgendwas zu drehen. Geht nicht immer. Also er bellt auch mal andere Hunde an, wenn er sie richtig doof findet. Da musste vorbei und durch. Geht nicht anders.
Ja. Ich dachte früher auch, wenn Lina einfach nur so, sag mal, wuff machen würde, das wäre ja alles harmlos. Aber bei ihr ist halt, sie tickt, also jetzt nicht mehr so schlimm, aber am Anfang, die ist einfach komplett ausgetickt. Mhm. Und das war am Anfang schon, dass ich bin jetzt da zum Glück ein Mensch, der sich da jetzt nicht sofort dann komplett verkriecht, aber es war nicht immer so angenehm, weil da haben schon Leute geguckt natürlich. Mhm. Ich wurde auch mal beschimpft, so am helllichten Tag, weil halt Lina gebellt hat und ich habe so ein bisschen versucht, quasi jetzt nicht, ich sage jetzt mal nicht, dass in der Situation bleiben im Sinne von, dass ich jetzt zwei Hunde anbellen, sondern wenn es der Hund dann weg war und Lina hat sich immer noch fürchterlich aufgeregt, dann habe ich halt versucht, so an diesem Ort so ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Und nicht immer sofort zu flüchten, weil dann würde sie auch den Ort, also das, das gibt ja noch mehr Unruhe, fand ich immer.
Richtig, diese also, Verknüpfung des Ortes.
Da ist schon Unruhe und dann, genau, und dann rennt man noch sofort davon, weil es unangenehm ist. Und das habe ich von Anfang an eigentlich nicht so gemacht. Und ich bin dann halt irgendwie ein bisschen geblieben, habe versucht zu beruhigen. Futter hat sie halt nicht genommen. Und ja, da haben Leute schon, also nicht häufig, aber es kam halt vor, dass die geschimpft haben. Und ja, es war nicht immer so angenehm.
Ja, manchmal muss man echt ein dickes Fell haben.
Ja, und die haben auch geguckt. Und also es ist unangenehm. Und dann bekommt man halt Tipps, wie man es machen könnte.
Genau.
Je nachdem. Ja, und aber ich bin trotzdem raus. Ich habe dann jedes Mal gesagt, okay, nächstes Mal geht's besser. Wir sind trotzdem raus.
Ja.
Und dann haben wir auch zwischendrin Leute kennengelernt, eben die da mal stehen geblieben sind, die uns Zeit gegeben haben. Und da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Und
ach, super.
Das war dann wieder super schön. Und da haben wir auch tatsächlich, das war auch noch, da war so eine Gruppe. Also ich hatte also diese 200 Meter bis zum Wald. Und dann konnte man so ein bisschen durch den Wald und dann waren Wiesen. Da habe ich relativ eine große Fläche mit Wiesen. Und da gab es so eine Gruppe, die hat dort immer Frisbee gespielt. Es waren so 200 bis 300 Hunde, die haben immer Frisbee. Und die hat dann Lina mal kennengelernt und das waren alles wirklich tolle Hunde und tolle Menschen. Und ich bin dann am Anfang, hatte ich halt Lina an der Schleppleine an der Langen und hatte auch so ein Spielzeug dabei, noch kein Frisbee. Und da bin ich halt mitgerannt. Also ich habe dann Lina so ein bisschen geworfen und bin dann mitgerannt. Und sie hat das ein bisschen, sie hat, konnte das ja beobachten, das ging alles. Und dann hat sie auch, also nicht von Anfang an, aber mit der Zeit hat sie so angefangen, ihr Spielzeug zu holen.
Mhm.
Vielleicht nicht häufig, vielleicht nur ein- oder zweimal, dann vielleicht dreimal, aber sie hat dann irgendwann so wirklich angefangen. Und ich bin halt einfach, ich habe halt eben so vielleicht nur 3 Meter geworfen und bin an der Leine halt hinterher.
Mhm.
Aber das ging wirklich und dann so nach etwa einem Jahr, also wir haben das regelmäßig gemacht. Und ich sage es, nach etwa einem Jahr konnte ich tatsächlich Frisbee werfen. Also ich habe ein Frisbee geschenkt bekommen dann. Und dann ging das tatsächlich auch abgeleint an diesem Ort.
Mhm.
Nicht immer, aber eigentlich sehr häufig. Ja, musste schon ein bisschen gucken, aber das ging dann so 3-4 Mal oder vielleicht mal 5 Mal. Und dann war sie fokussiert. Und das war richtig cool, dass sie das so gelernt hat. Oder auch mal Futterbeutel, das ging auch etwa ein Jahr, aber da hat sie das wirklich auch gemacht.
Mhm. Hattest du nicht Angst, dass sie vielleicht so ein Ball-Junkie wird? Oder so ein Frisbee-Junkie in dem Fall?
Nee, tatsächlich nicht. Da ist sie gar nicht der Typ. Nee, ich habe eher gemerkt, sie macht das 3, 4, 5 Mal und dann hört das, dann macht sie es eh nicht mehr. Dann hat sie angefangen, Mäuse zu jagen oder sonst was. Also ich musste sowieso vorher aufhören. Das war bei ihr eigentlich von Anfang an, war mir das klar und das habe ich auch gemerkt. Also nee, da hatte ich nie Angst, dass sie da Ball-Junkie wird.
Mhm. Ah, das klingt ja toll. Du sagtest vorhin, du wolltest auch gerne mit ihr Mantrailing machen und das hast du auch mit ihr angefangen, ne?
Ja, genau. Das haben wir dann auch, glaube ich, relativ, also im gleichen Jahr, das war Oktober 2020, das wollte ich unbedingt machen. Und das haben wir begonnen dann. War eher im städtischen Gebiet tatsächlich. Wir waren häufig so ein bisschen in Vororten, auch in der Stadt. Also ich fand es cool, aber ich würde es schon als es gab Hochs und Tiefs und es war häufig zäh.
Mhm.
Es war tatsächlich häufig ein bisschen zäh.
Weil sie nicht so viel Böcke hatte oder weil sie einfach von den Reizen auch überfordert war in der Umgebung?
Ja, es war ein bisschen beides. Also einerseits ist natürlich die Aufregung schon ein bisschen größer. Die sollen ja auch dann den Menschen suchen und ein bisschen, ja, da Feuer und Flamme dafür sein. Und dann war es halt schwierig, wenn andere Reize dazukamen, Fußgänger, Fahrradfahrer, ein Hund, ganz schlimm. Wir haben schon geguckt, aber das kann man halt nicht, das kann man nicht ausschließen, das geht nicht. Also einmal das und das andere war, sie hat dann häufig den Runner, also wir haben dem Runner gesagt, also die Person, die wir gesucht haben, sie hat den schon gesucht, sie hat ihn auch kurz angezeigt, aber nicht gefressen.
Also nicht,
am Anfang,
ja, sie hat ihr Futter nicht genommen.
Nee, Belohnung wollte sie gar nicht und dann ich wusste dann auch nie, macht sie das jetzt gerne oder nicht, aber sie hat schon gesucht und sie hat ihn ja auch gefunden, aber sie wäre dann wahrscheinlich jagen gegangen, oder ich weiß auch nicht. Und fressen ging einfach lange, eigentlich fast gar nicht, mit diversen Sachen, also wirklich Pansen, Käse, Katzenfutter.
Wahnsinn.
Alles Mögliche. Ja, alles Mögliche und Tipps bekommen und es war alles irgendwie schwierig. Und wir haben dann so ein spezielles Hundefutter gefunden, das meistens recht gut ging, aber es war so immer ein bisschen zäh. Und im Winter, als es dunkel war, das war halt abends, und in der Dunkelheit war es fast noch ein bisschen schwieriger, finde ich, mit ihr. Also generell, Dunkelheit generell schwieriger. Und da war auch ich dann immer so ein bisschen, ja, und Anspannung, weil ich will ja auch nicht, dass sie einfach Leute anwählt und das ist immer, man muss ihnen ja Raum geben, damit sie ausschließen können. Also wir hatten so 8 Meter Schleppleinen und eigentlich musste man ihnen diese 8 Meter geben, dass sie da ihren Kreis drehen konnten. Und gleichzeitig will man ja nicht, dass sie auf die Straße rennt oder irgendwelche Leute anbellt. Das ist so, diese Balance zu finden, fand ich noch recht schwierig.
Oh ja, das glaube ich dir. Ja.
Ja.
Wie lange hast du durchgehalten?
Ja, es waren doch über 3 Jahre.
Mhm.
Genau, seit bis Anfang 2024 haben wir es gemacht, mit einem Unterbruch, weil Lina war zwischendrin mal noch krank.
Mhm.
Aber ja, relativ lange haben wir es gemacht, tatsächlich.
Mhm.
Aber heute denke ich, also es war toll, ich will das gar nicht irgendwie klein machen, aber es war wahrscheinlich schon was jetzt ich fast lieber gemacht habe als Lina.
Was hat sie denn besonders gerne von sich aus gemacht? Oder macht sie jetzt noch gerne vielleicht?
Also sie zieht ja eigentlich von Anfang an schon an der Leine und relativ schön geradeaus. Also sie geht jetzt nicht so links und rechts, sondern sie zieht wirklich eigentlich schön auf dem Weg gerade. Und da hat die Trainerfreundin quasi, die zu einer Freundin wurde, hat mir mal gesagt, ja, stell's doch unter Signal quasi. Also, dass du es ihr, auch wenn du wandern gehst, dann kannst du ihr sagen, zieh oder pull, und dann zieht sie dich hoch. Und da habe ich das begonnen. Und ich bin ja laufen gegangen mit ihr, also joggen gegangen. Und das hat sie immer gerne gemacht. Das habe ich schon gemerkt, mache auch ich gerne. Aber halt so mit Leine in der Hand und alles nicht so, ja, es, sag's mal, nicht so professionell oder halt, ja, Leine in der Hand ist es nicht so cool, aber ich wollte sie ja frei laufen lassen, aber das ging dann nicht. Und dann habe ich tatsächlich einen Zughundesport-Workshop gesehen, zufällig, glaube ich, und habe gedacht, doch, das probiere ich mal, weil sie zieht schön geradeaus und sie rennt gerne.
Mhm.
Und dann haben wir den gemacht. Das war, glaube ich, im 22 dann erst, Januar 22. Und das liebt sie. Also das war wirklich von Anfang an einfach Rennen. Rennen liebt sie.
Mhm.
Und auch wenn sie jagen kann, aber das ist natürlich, soll sie nicht, aber ich meine, also Rennen, einfach Rennen, das ist wirklich was sie unglaublich gerne macht. Und so haben wir dann mit Zughundesport begonnen tatsächlich und das macht sie bis heute wirklich, also doch, da bin ich überzeugt, das macht sie unglaublich gerne. Ich frage mich manchmal, was sie denkt, was wir tun, ob wir zusammen irgendwas jagen. Manchmal habe ich das Gefühl, das denkt sie, aber sie ist ja auf dem Weg, also spielt ja keine Rolle.
Mhm.
Ja, sie rennt, sie zieht, einfach Vollgas, ja.
Ja, und für dich ist es auch ein schöner Sport.
Genau, ja, ich mag es auch. Und wir sind ja dann auch im Wald, also ich gehe nicht auf der Straße, sondern wir gehen ja wirklich in den Wald.
Mhm. Cool.
Genau, möglichst, genau, das halt noch, wenn es wäre, muss ein bisschen mit den Temperaturen, also jetzt in Nordschweden ist es einfacher. In der Schweiz war im Sommer natürlich schwierig.
Ja.
Weil, also 20 Grad ist schon... Ja, also für Zughundesport zu viel eigentlich. Aber ist ja noch ein Unterschied, ob man wirklich, ja, ich sage so richtig zieht oder ob man halt joggt und der Hund dann nur zwischendrin zieht. Also das kann man ja so ein bisschen variieren, sage ich jetzt mal. Und ich habe halt geguckt, dass dann halt ein Bach oder dass einfach irgendwie Wasser unterwegs war und das braucht sie dann auch.
Auf jeden
genau,
Fall.
Genau, und das ist natürlich auch noch schön, genau, wenn sie unterwegs halt noch baden. Und das kann sie auch. Also selbst wenn ich jetzt trainieren gehe und da hat es einen Bach, dann kann sie da rein, also ist mir egal.
Und sie
die
badet
Leute, die
gerne.
Sie noch nicht unbedingt wollen, ja, das liebt sie. Das von Anfang an, die geht quasi in jeden Bach, in jeden Fluss. Sie schwimmt jetzt nicht unbedingt so fest, aber halt sie badet wirklich unglaublich gerne.
Oh, wie schön.
Ja, und wir haben dann auch mal, ich weiß, war glaube ich so in Basel am Rhein, gibt es so einen Hundestrand, ja, wo es ein bisschen Platz hat und da haben wir so ein bisschen auch angefangen mit Spielz, also halt eine Schleppleine dran. Ist zwar ein Hundefreilauf, aber zur Sicherheit. Da sind aber nicht so viele jagdliche Reize tatsächlich. Also Stadt ist für sie von dem her einfacher. Aber ich finde es halt nicht so schön. Ich gehe lieber in den Wald.
Mhm.
Und da konnte ich wirklich so ein bisschen so diese Leuchttürme, oder die es halt gibt, die man ins Wasser werfen kann. Und das macht sie eigentlich auch noch ganz gerne. Da habe ich eine Schwimmweste gekauft. Und dann kann sie es auch so ein bisschen, statt Frisbee halt, kann sie da aus dem Wasser diesen Leuchtturm holen. Aber das macht sie gerne. Also das ist dann süß, wie sie schwimmt mit der Schwimmweste. Ich finde das total süß, wie das aussieht.
Ja, und das ist auch so gut, dass du an ihre Sicherheit auch mitdenkst. Das finde ich schön.
Ja. Ja, genau. Ja, das war schon so eine gute Schwimmerin ist sie dort irgendwie, glaube ich, doch nicht. Ja, und das hilft ihr auch. Also dann geht sie rein ohne. Also sie hat wirklich mal gemerkt, oh, das hilft. Und dann geht sie rein. Jetzt nicht ultra weit natürlich, aber halt so ein bisschen.
Mhm.
Ja.
Oh, cool. Cookie geht nur bis zum Bauch, dann ist vorbei.
Ja, und dann legt er sich dann hin, oder? Nicht?
Nee, dann, wenn der Stock, den er rausholen soll, dann wegschwimmt, dann ist er wütend. Oder lässt ihn einfach dann wegfloaten und sucht sich was anderes.
Okay.
Findet er nicht besonders gut. Oder wenn ich jetzt ins Wasser gehe und er kann nicht hinterher, findet er auch gar nicht gut. Gibt's Beschwerde?
Ja, okay. Ja.
Du hast auf deiner Webseite Paws United geschrieben, dass Lina deine Coachin ist. Was ist denn das Wichtigste, was sie dich gelehrt hat?
Ich glaube, Geduld ist sicher ein Punkt. Und ich glaube, ich denke vielleicht auch, dass man so eben die Bedürfnisse, also dass es manchmal vielleicht nicht so ist, wie man denkt, sondern dass man vielleicht auch mal umdenken muss oder darf oder halt so, weißt du, so die Sichtweise ändern darf.
Mhm.
Das ist was mir nicht immer so einfach fällt, sag ich jetzt mal, und Geduld.
Ja, stimmt, manchmal ist man so ein bisschen eingefahren, ne? Und dann.
Ja, genau. Also so ein voll festgefahrenes Bild irgendwie, wie man es gerne hätte oder wie es sein muss. Und das, ja, manchmal ist das halt nicht so. Oder es muss auch nicht so sein. Also es ist auch anders gut, aber ja.
Das stimmt. Was ist dir denn das Wichtigste, was die Menschen im Leben mit Hunden lernen sollten oder auch beherzigen sollten?
Ich glaube schon, dass man die Bedürfnisse des Hundes versucht, so ein bisschen rauszufinden. Klar, alle haben Bedürfnisse. Jedes Lebewesen, also das soll jetzt nicht den Hund über alles stellen, das natürlich nicht. Also über alle anderen, dass dann andere darunter leiden. Aber ich glaube schon, dass man versucht, ja, so ein bisschen zu verstehen, was hinten dran steckt. Und vielleicht den Hund auch versucht zu verstehen und auch versteht, dass der Hund das nicht, der ärgert einen ja nicht. Das ist auch so was, was man vielleicht manchmal denkt, oh, jetzt bellt sie wieder, jetzt ärgert sie mich. Aber das macht sie ja nicht. Die macht das ja nicht, weil sie, ja, so weit denken die ja nicht, sondern die reagiert halt. Das ist halt irgendwie ihr Kopf, ihr Hirn, ihr Nervensystem, das reagiert. Und die machen das ja nicht, weil sie es böse meinen.
Das ist so ein wichtiger Punkt, den du sagst, dass der Hund einen nicht ärgern will. Und
ja,
ich finde das auch sehr gut, dass wir auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen. Denn der Hund hat sich uns angeschlossen. Der lebt mit uns auf Gedeih und Verderb. Er hat sich aber auch den Menschen, bei dem er lebt, nicht ausgesucht. Und deshalb haben wir die große Pflicht, den Hund genauso zu beobachten, wie er uns beobachtet und genauso herauszufinden, was ihm gut tut, wie er das mit uns eben auch macht.
Ja, genau. Ja, und dann halt so gut es geht. Ist natürlich gut, wenn man den Hund auch ein bisschen so aussucht, dass es passt.
Ja.
Also, dass sich da nicht alle völlig verbiegen müssen, weil das wird, glaube ich, schwierig, sondern dass sowohl im Grundsatz, dass es passt. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Ich
finde es für mich extrem wichtig auch, dass irgendwo auch die Größe, also ich habe auch Leute erlebt, die dann ihren Hund nicht halten können und sehr unsicher werden dadurch. Fände ich jetzt persönlich ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt wüsste, ich kann sie nicht halten, dann wäre ich wahrscheinlich viel unsicherer. Und das wäre es für mich, ja, würde ich jetzt nicht wollen.
Mhm. Aber er trägt sich ja leider auch auf den Hund dann diese Unsicherheit, ne?
Ja, genau.
Mhm. Aber in dem Zusammenhang finde ich es aber auch wichtig für mich auch immer wieder, dass es nicht schlimm ist, wenn man den Hund bei sich hat und merkt, es geht wirklich nicht, wir können nicht zusammenleben. Wir werden beide nicht glücklich miteinander, dass man dann auch sagt, dann gebe ich den Hund wieder an die Tierschutzorganisation zurück oder finde ein tolles Zuhause für den, wo er sich einfach wohler fühlt. Ich glaube, das ist auch nichts, was man verurteilen darf.
Ja, denke ich auch, weil das kann es halt geben. Mhm. Ja, weil man weiß ja nicht immer genau, was man bekommt. Leider. Also ist natürlich gut, wenn man es möglich ausschließt, aber es gibt halt manchmal Überraschungen. Und ich weiß, vor mir war Lina in einer Familie mit kleinen Kindern und das ging nicht, das verstehe ich. Also könnte ich mir mit ihr nicht vorstellen, so irgendwie Lina am Kinderwagen, das wäre nicht möglich.
Hm.
Auch heute wäre das schwierig.
Ja, manche Sachen gehen einfach nicht, das muss man dann akzeptieren, ne? Und dann muss man eine Lösung finden. Hm. Ja.
Ja, genau.
Hm. Für so ein glückliches Zusammenleben mit Hund spielt ja auch das Futter eine wichtige Rolle. Welches Futter hast du denn Lina gegeben?
Ich bin jetzt nicht auf eine Marke da festgefahren, weil Lina war am Anfang ein bisschen schwierig, was zu finden, was sie überhaupt frisst. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich habe halt Verschiedenes versucht, weil also Trockenfutter hat sie am Anfang gar nicht gefressen. Draußen, das wäre praktisch zum Mitnehmen, aber das hat sie nicht gefressen. Da habe ich, glaube ich, Nassfutter eher versucht. Das hat sie zumindest zu Hause gefressen, aber zum Mitnehmen war schwierig. Ich habe dann so in Tupperware-Dosen das teilweise mitgenommen, aber das war irgendwie mühsam, das zu geben als Belohnung.
Ja.
Und ja, irgendwann später sind wir auf so ein halbfeuchtes Futter. Das ist zwar nicht ideal, das weiß ich von den Konservierungsmitteln her, aber das frisst sie eigentlich gut. Also das hat sie gut angenommen. Sie verträgt eigentlich so ziemlich alles. Also da habe ich wirklich Glück. Also da muss ich nicht so schauen. Und dann war so ein halbfeuchtes eigentlich bei ihr recht praktisch, weil ich es einfach mitnehmen konnte. Sie hat es recht zuverlässig gefressen dann. Und das gibt es jetzt aber hier in Schweden nicht mehr. Hier musste ich es wieder neu suchen, aber jetzt ist das eigentlich kein Problem mehr.
Super.
Jetzt habe ich halt so, ja, ich wechsle teilweise ein bisschen tatsächlich. Also es gibt viel trocken, weil ich es mitnehme halt. Und manchmal gibt es auch Nassfutter.
Mhm.
Aber ich bin jetzt nicht auf eine Marke speziell, sondern halt so ein, ja, was ich hier bekomme. Und was halt beide gern haben.
Mhm. Stichwort auch Gesundheit. Wie hast du dir deine Tierärztin ausgesucht in der Schweiz und jetzt auch in Schweden? Worauf kommt es dir da an?
Ja, tatsächlich war ich ja in der Schweiz schon mit Charlie, also mit der Katze beim Tierarzt. Der war damals, als wir die Katze bekommen haben, also ich war ja in der Schweiz verheiratet und mein Mann ist leider dann verstorben, vor über 10 Jahren. Und ich weiß, er war, also sie hatten früher auch eine Katze und die waren schon bei diesem Tierarzt und so haben wir den ausgesucht.
Ja, das ist doch toll, wenn
wir
man schon weiß,
wir waren einfach bei dem Tierarzt, wo, genau, wo eigentlich sie schon waren.
Mhm.
Und da waren wir mit Charlie und da bin ich dann auch mit Lina hin. Der hat dann irgendwann aufgehört und hier in Schweden ist tatsächlich die Auswahl jetzt nicht so riesig. Es gibt hier zum Glück im nächsten Ort, sag ich jetzt mal, eine Tierärztin, die hat eben Ayla betreut. Also Ayla ist ja meine zweite Hündin, die kommt von der Husky Farm. Und die mussten ja alle geimpft und gechippt werden. Ich glaube, da war kein Hund geimpft und gechippt, als die aufgelöst wurde. Und da war halt Ayla schon. Und die wurde mir auch empfohlen und da bin ich jetzt. Und da bin ich auch sehr zufrieden.
Oh Gott sei Dank. Gut, dass du da auch,
ja, genau,
um die Ecke eine gute Tierärztin hast. Das ist so wichtig.
Ja, bin ich, genau, bin ich total froh.
Ja.
Die machen alles, finde ich total cool. Die machen sogenannte Fear-Free Fridays. Da kann man jetzt bis zum Sommer am Freitag einfach vorbei für Medical Training.
Super.
Ist gratis, braucht keinen Termin. Man kann einfach gehen und da kann man in den Behandlungsraum, dann fragen die, was man machen soll und dann kann man auf den Tisch oder nicht oder sie halten das Stethoskop kurz hin oder so ganz einfache Dinge, aber das finde ich total cool, dass die das machen.
Ja, das ist eine super Idee. Ganz, ganz toll.
Ja.
Ganz super, dass sie auch die Zeit
wirklich
sich dafür nehmen, ne?
Ja, finde ich auch wirklich genial.
Mhm. Jetzt hast du gerade erwähnt, du bist jetzt in Nordschweden zu Hause in Lappland und hast jetzt ein weiteres Familienmitglied und zwar Ayla. Wie habt ihr euch gefunden?
Wir haben im 2024 eine große Reise gemacht in den Norden. Und wollte quasi ans Nordkap und nach dem Nordkap habe ich so ein bisschen offen gelassen, was ich mache und habe dann hier eine Husky-Farm gefunden, wo ich helfen konnte. Die ist jetzt auch hier in der Nähe, wo ich jetzt bin. Und die haben frisch 6 Hunde übernommen von einer anderen Husky-Farm und mussten quasi dafür noch Zwinger bauen und waren froh um Hilfe. Und da konnte ich hin, auch mit Lina, weil das ist nicht immer so ganz gegeben, dass das geht. Da habe ich dann quasi auch eine Helferin kennengelernt, die eben auf dieser Husky-Farm war, wo auch Ayla war. Und war diese Hunde am Vermitteln. Und da hat sich so viel ereignet dann in diesem Monat oder in dieser Zeit. Also ich bin dann hier hängen geblieben in Schweden quasi, tatsächlich in Nordschweden. Hab hier ein Zuhause gefunden. Hab auch, also ich hatte schon im Kopf, ein zweiter Hund wäre toll, weil Lina war so weit, sag ich jetzt mal. Also ich habe auch gelernt, der erste Hund, also wenn man sich einen zweiten anschaffen möchte, muss eigentlich der erste Hund, ja, ich sage in Anführungszeichen, funktionieren.
Mhm.
Aber er sollte keine allzu großen Baustellen mehr haben, sondern er sollte eigentlich ziemlich gut eingespielt sein. Und das war, also ich hatte das Gefühl, das ist mit Lina eigentlich gut gegeben und hatte schon so ein bisschen vor meinem geistigen Auge so zweiter Hund, eine Katze wieder wäre cool. Aber in der Schweiz hätte ich das tatsächlich nicht gemacht. Das war mir zu eng, zu viel, weil da gab es so viele Begegnungen jeden Tag und weiß nicht, hier in Nordschweden hat es einfach Platz. Da hat es so viel Platz. Und hier konnte ich mir das auch vorstellen. Und dann habe ich hier mein Zuhause gefunden und habe wirklich so, das hat sich wie so zusammengesetzt und dachte, hey, hier wäre das möglich. Und dann war wirklich Ayla, die hieß da noch anders, die hieß Aqua. Die war quasi noch übrig, weil sie hat blaue Augen, also ich denke wegen dem.
Mhm.
Aber sie geht gar nicht gerne ins Wasser, also irgendwie hat Aqua dann. Ich fand es nicht so passend. Genau, und da war Ayla und noch eine übrig. Und quasi die Farm musste dann geschlossen werden. Also die hatten quasi alles organisiert für die letzten Hunde und da waren noch 2 Hunde übrig, die quasi ein Zuhause suchten. Und sie war ja schon älter, sie war da auch schon 11. Und dann, weil ich ja hier in der Nähe war und wir mussten da, da gab es noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, da war noch eine Hündin dann trächtig von dieser Farm und dann, ja, war recht turbulente Zeit noch,
oh ja.
Aufregende Zeit. Und wir mussten dann zu dieser Farm ein paar Dinge holen und ja, ich habe dann halt gedacht, ich könnte ja Ayla mal kennenlernen. Und das haben wir dann organisiert und sie war da wirklich sehr ruhig. Sie war ja dann noch im Zwinger, da waren diese 10 Hunde, glaube ich, noch. Sie war mit 2 anderen im Zwinger und sie war so die ruhigste. Also sie ist auch so eher ein bisschen, sie hat sich, glaube ich, irgendeinen Stock genommen und ist so weg. Und das fand ich aber sehr gut, weil ich habe ja schon eine Hündin, die immer zuvorderst sein will. Und ich fand das sehr positiv, dass Ayla jetzt nicht so sich vorgedrängt hat. Und dann sind wir spazieren gegangen und das war extrem neutral. Also Lina war extrem neutral, das ist bei ihr super. Mhm. Ayla hat, also die ist ja so ja, zurückhaltend und die ist überhaupt nicht aufdringlich. Also die weiß wirklich, weißt du, sie wendet sich ab, wenn es sein muss. Sie geht nicht gerade schnüffeln. Also es ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Die bellt ja eigentlich fast nicht. Und dann sind wir spazieren gegangen und das war eigentlich sehr, sehr angenehm. Haben ein ähnliches Tempo, das war, fand ich auch noch wichtig. Also man hat schon gemerkt.
Ja, stimmt.
Es ist nicht so, dass ein Hund nur schnüffelt und der andere möchte laufen, sondern die hatten eigentlich so, also man konnte sehr gut zusammen laufen. Das war wirklich so, der Rhythmus war eigentlich sehr ähnlich. Und dann fand ich eigentlich, die passt recht gut. Sie ist sehr ruhig. Ja, und habe mich dann für sie entschieden.
Ja, Wahnsinn.
Und genau, und so ist sie dann zu mir gekommen.
Wie muss man sich das Leben auf einer Husky-Farm eigentlich vorstellen? Wie hat Ayla das erlebt? Was glaubst du?
Ja, ich glaube, da gibt es halt unterschiedliche. Also da gibt es bessere. Ich glaube, da, wo ich geholfen habe, die sind wirklich toll. Die machen es ganz toll. Da ist sehr familiär. Also ich glaube, generell gibt es hier ein paar sehr familiäre. War auch wirklich eigentlich eine Familie. Die haben dann vielleicht 20, 30 Huskies. Aber klar ist natürlich, also am Morgen halt füttern, putzen, Aufmerksamkeit geben, trainieren. Also viele hier trainieren ja auch im Sommer. Dann ist es halt dann je nachdem abends oder nachts. Nicht nur im Winter. Ja, und dann kann man ja auch wandern gehen oder so im Doghiking. Also es ist ja nicht immer nur Vollgas ziehen. Da gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Und hier gibt es auch so viele Seen. Also man kann auch zum Beispiel baden gehen oder mit einem Sub irgendwo auf dem See. Es gibt auch Hunde, die das lieben. Es gibt auch Hunde, die lieben es wirklich im See zu ziehen. Weil du das mal gesehen hast.
Nein, habe ich nie gesehen.
Da haben die wirklich auch ein Zuggeschirr an und dann kann man sich ziehen lassen. Also da gibt's. Macht jetzt Lina nicht so gerne, aber da gibt es Hunde, die lieben das. Also da sind hier die Möglichkeiten recht, wirklich groß. Aber ich glaube, Ayla war jetzt nicht ganz so toll. Da war die Zwingeranlage, ja, das war wirklich so ein Zwingerhaufen. Das war jetzt nicht so ideal angelegt. Viel Schlamm. Mhm. Nach all dieser Zeit jetzt viel Lärm. Die hatten auch keinen Sichtschutz. Also die haben sich alle gesehen. Es war viel Lärm. Das waren ja knapp 50 Hunde. Und so viel ich weiß es nicht 100%, aber die waren eher einfach im Winter wirklich stark. Also im Winter halt Vollgas am Schlitten und im Sommer gar nichts, so ein bisschen. Ich glaube, und das ist natürlich auch nicht gut.
Nee.
Aber ja, ich weiß es nicht zu 100%. Ich weiß, dass Ayla noch in dem Jahr, also eigentlich im 24, im Frühling, noch am Schlitten gezogen hat. Ich habe da Videos bekommen. Also sie war da noch voll im Einsatz. Und als diese Husky-Farm dann im Frühling 24 quasi aufgelöst wurde, also als man begonnen hat, die Hunde zu vermitteln, ja, da, also die Helferin, die ist natürlich schon spazieren gegangen, aber wie gesagt, bei 47 Hunden, du kannst ja dann nicht alle einzeln spazieren führen, das ist schwierig.
Ja, das stimmt.
Also ich weiß es nicht genau, was Ayla alles erlebt hat, genau. Ich weiß auch nicht, ob sie mal in einem Haus war, aber hier war es kein Problem. Also ich bin dann hier in mein neues Zuhause gezogen. Als ich auf der Husky-Farm noch geholfen habe, da habe ich im Camper gelebt. Da wollte ich jetzt nicht Ayla übernehmen, das war mir zu eng. Aber wir sind dann in unser neues Zuhause gezogen quasi und da habe ich dann Ayla geholt. Und hier gibt es ja Platz. Also hier hat sie dann, gab es wirklich großer Garten, großes Haus, also ein Haus. Und da gab es auch Platz da, um sich kennenzulernen, um anzukommen. Und das war eigentlich kein Problem. Also die kam rein, die war stubenrein. Hätte ich alles nicht so erwartet, aber war sehr froh natürlich. Und das war eigentlich super.
Ja, toll. Du hast ja gesagt, Ayla ist auch so ein ruhiger Hund, so ein Ruhepol. Hat sie Lina damit gut getan?
Ja, ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Also man sagt ja, die gucken einander ab, aber ja nicht nur das Gute. Also es ist nicht so, dass jetzt, wenn Ayla total ruhig bleibt, dass jetzt Lina das so übernehmen würde und nicht mehr bellen würde. Das jetzt nicht gerade, leider. Aber ist es. Also es beruhigt jetzt Lina nicht so, dass sie jetzt ein komplett anderer Typ würde. Es ist immer noch Lina und sie bellt immer noch. Aber Ayla lässt sich jetzt nicht aufregen. Das finde ich auch noch gut. Ja. Sie macht nicht mit.
Ja, das ist.
Und sie nimmt es einfach gelassen. Und ich glaube schon, dass Lina das, dass ihr das auch hilft. Und Ayla kann manchmal, also es gibt hier eigentlich keine freilaufenden Hunde. Das gibt es so gut wie nicht. Aber wir waren ja auch zwischendrin wieder in der Schweiz. Und da war ich auch froh, dass Ayla ins Auto eingestiegen ist und campen kann. Also das war auch, war ich total glücklich, dass das so gut geklappt hat. Und in der Schweiz gab es halt mehr Begegnungen, mehr Hunde, auch mal Freilaufende. Und da konnte Ayla fast so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, die, so das abfangen. Weil die ist wirklich sehr souverän. Und sie konnte dann wie die Hunde so ein bisschen abfangen und Lina konnte es beobachten. Das ist auch noch gut, so wie die große Schwester, die da so ein bisschen die Hunde von ihr fernhält.
Ja, splittet sie dann das auch? Geht sie dann dazwischen?
Ja, das macht tatsächlich eher Lina. Macht jetzt Ayla nicht so, aber wenn halt Ayla, sag ich jetzt mal, frei ist, wenn man, also wenn es geht und man darf, dann geht Ayla schon eher auch hin, also sehr anständig und alles, aber halt wenn der andere Hund auch frei ist, dann geht halt Ayla schon mal vor und kann es halt so ein bisschen abfangen.
Mhm. Ja, super.
Genau, splitten sag ich jetzt weniger. Ayla ist dann schon eher wahrscheinlich bei mir, die würde eher zu mir kommen. Mhm. Also sie hängt schon ein bisschen eher dann an mir, also was auch irgendwo schön ist. Dass sie da mehr auf den Menschen bezogen ist.
Wie ist es denn mit den beiden zu Hause, wenn du sie fütterst? Musst du sie im getrennten Räumen füttern? Und mit der Katze? Nee. Geht das denn auch dann noch zusammen? Ihr drei? Ihr vier zusammen?
Ja. Ja, das geht erstaunlich gut. Also es war bei den Hunden tatsächlich von Anfang an nie, also ich stelle die Näpfe schon ein bisschen auseinander, also die sind jetzt nicht direkt nebeneinander.
Mhm.
Aber ich habe ja auch Platz, also es muss, ich habe ja in der Küche Platz. Aber das ging eigentlich von Anfang an sehr gut, auch im Camper. Da war es halt nur so 2 Meter auseinander und ich war dazwischen. Aber das ging immer sehr gut. Also Ayla, gar kein Problem. Lina, eher, dass sie dann mal bellt und Stress bekommt. Aber eigentlich kann man es sehr gut managen. Es ist eher so beim Paratmachen, sag ich, wenn man noch Gemüse schnipselt oder sowas. Und Lina das Gefühl hat, jetzt bekommt Ayla was, da kriegt sie ein bisschen Stress. Aber jetzt nie, also ich habe nie Angst, also... Und zu Hause hier, sage ich jetzt, wenn man Platz hat, ist es gar kein Thema.
Ja, man kann es ja auch dann ein bisschen.
Ja, und ich gucke schon, dass, ja, genau, wenn einer fertig ist, dass der nicht beim anderen sofort in den Napf irgendwo versucht reinzulangen. Das gucke ich schon, also dass die in Ruhe fertig fressen können.
Ja.
Und dann kriegen die ja meistens noch ein Dessert zum Nachtisch, was zu kauen und dann liegen die da beide auf dem Teppich und kauen nebeneinander. Und Missy hat hier auch das Futter leicht erhöht. Also ich gebe sie halt auf dem Tisch, sag ich jetzt mal, auf dem Küchentresen, da hat Missy, also meine Katze, die jetzt eingezogen ist, ihr Futter. Und da frisst halt Missy oben und die Hunde fressen unten und das geht eigentlich gut.
Ach, toll.
Da würde tatsächlich die Katze, also Missy würde, die würde wahrscheinlich bei den Hunden, die kennt da nicht so viel, die hat da nicht so Hemmungen, die würde wahrscheinlich in den Napf reinlangen. Aber das will ich nicht, also das will ich da, das will ich nicht, ja, dass sie das tut. Aber die würde, ja, das... Ja, und da würde, also Ayla würde da einfach weggehen. Ja, die hat irgendwie so Respekt vor der Katze. Aber das will ich nicht, die sollen in Ruhe fressen können.
Mhm. Wie ist es denn um Aylas Gesundheit bestellt? Hat dieses Leben auf der Husky-Farm bei ihr Spuren hinterlassen?
Weiß ich, ja, schwierig zu sagen. Ich habe tatsächlich, als ich sie übernommen habe, am Bauch so Knubbel gespürt schon. Aber ich war auch beim Tierarzt, die braucht ja noch eine Impfung. Und dann war ich in der Schweiz, musste ich auch noch eine Kontrolle und so. Da hat jetzt niemand roten Alarm, sag ich jetzt mal, geschlagen. Aber man hat die Knubbel gespürt. Und jetzt hier, ja, vielleicht wurden sie ein bisschen größer, aber ich fand es jetzt doch mal Zeit, das anzuschauen. Und die Tierärztin meinte dann wirklich, ja, es muss raus. Und das gab dann doch eine recht große Operation jetzt. Im Februar, glaube ich, war es.
Richtig, aber, das hast du auf deinem Blog auch dann ein Foto von ihr gezeigt. Oh, die Maus.
Ja, genau. Ja, und das ist leider bösartig. Es wurde dann untersucht und ja, muss es jetzt halt gut beobachten. Also man, das ist ja bei Ayla richtig toll. Also die wurde ja geröntgt vorher, ohne Narkose. Also oh. die ist so ruhig, also man konnte die wirklich auf der Seite auf den Tisch legen. Ja, musste sie ein bisschen halten. Sie fand es jetzt nicht wahnsinnig toll, aber sie macht das, man konnte röntgen. Das war auch mit der Narkose, das war, also da hat nichts gestreut, was man sieht.
Gut.
Es ist bösartig, das ist nicht gut, aber okay, muss es halt beobachten. Es ist, glaube ich, soweit jetzt alles raus und ja, jetzt schauen wir halt, wie es wird.
Ja.
Und das war bei Ayla, also hier bei der Tierärztin, das finde ich auch genial. Ich durfte bei der Narkose dabei sein, also bis sie schläft.
Gut.
Es war auch erwünscht sogar, es war jetzt nicht nur ich darf, sondern eigentlich es ist erwünscht. Das heißt, sie haben wirklich Spritze gegeben und dann ist aber Ayla war total schnell weg. Und dann durfte ich oder sollte sogar beim Aufwachen auch dabei sein. Das war ihnen wichtig. Sie haben mich dann auch angerufen, hey, sie geht jetzt in den Aufwachraum und haben auch gewartet mit der Aufwachspritze und so. Und da konnte ich wirklich hin und dann konnten wir, also konnte sie wirklich mit mir zusammen aufwachen.
Das finde ich so gut.
Und das fand ich extrem wertvoll, ja, das war wahnsinnig wertvoll. Und ich hatte ja, also Lina hatte ja im 23 eine Zahnoperation, eine größere. Und sie ist ja total anders. Also das war ja, also das war fürchterlich. Die Narkose war schon, die hat, ich glaube, eine Stunde knapp gegen diese Narkosespritze gekämpft. Du hast ihr angesehen, sie hat, glaube ich, sogar zwei bekommen. Du hast ihr angesehen, sie kämpft mit allem, was sie hat, dagegen, so sich gehen zu lassen. Weißt du, du hast ihr angesehen, sie kippt fast um.
Ja.
Aber sie hat gekämpft und dann irgendwann nach einer Stunde meinten sie, ja, jetzt müssen wir halt mal auf, quasi auf diesen Operationstisch. Und du hast ihr wirklich angesehen, sie kämpft und kämpft und dann sind sie rausgefahren mit ihr und oh, das war richtig schlimm.
Ja, das glaube ich.
Und da konnte ich im Aufwachen nicht dabei sein. Also ich habe auch gar nicht, ich wusste das gar nicht, dass es gut wäre. Sie war, glaube ich, sogar über Nacht da. Aber weiß ich nicht, was da genau war. Konnte sie dann abholen. Aber ja, das war komplett anders wie jetzt bei Ayla, die ja eigentlich nach einer Minute schon weg war.
Ja, das muss schlimm sein, wenn man den Hund dann so kämpfen sieht. Das glaube ich dir, eine ganze Stunde.
Ja, das war schon recht schlimm.
Ja.
Und man hat ja auch angesehen, sie hat Stress und der Blick, den sie dann hat und halt die Geräusche in der Klinik, es war halt auch eine größere Klinik dann, die Geräusche und Gerüche und ah, das war wirklich nicht so angenehm.
Ja,
und sie hat dann leider noch, ja, noch eine Hirnentzündung entwickelt, das heißt, sie musste nochmal in die Klinik und halt irgendwo das Ganze nochmal. Aber ja, das war nicht so schön.
Ja.
Und das, ich fand es jetzt bei Ayla, war natürlich der Grund, war nicht schön, aber es war so, ich sage jetzt mal, das, weil sie halt so ruhig ist, das war halt dann sehr, bei ihr ging das irgendwie so einfach und sie hat sich durch die Geräusche nicht da irritieren lassen und so und das war irgendwo halt, ich will es nicht werten, aber es war halt ein rechter Kontrast und das einfach so zu sehen und mitzuerleben, ja.
Mhm.
Und jetzt geht es ihr aber wieder gut, das ist soweit alles gut verheilt. Es war ein bisschen anstrengend, weil es eine große Wunde war, da das zu versorgen und dass sie nicht rangeht, aber sie ist da wirklich, also bin ich wirklich sehr dankbar, wie gut sie das macht und alles gut verheilt soweit und ja, soweit fit, bin ich wirklich sehr dankbar.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Gibt es denn ja. In Schweden eine Hundekrankenversicherung oder auch Hunde-OP-Versicherung?
Ich glaube, es gibt, aber ich habe mich da tatsächlich nie drum gekümmert. Muss ich sagen, auch bei Lina, ich habe von Anfang an gedacht, am ehesten wären sie ja die Zähne. Aber ich, also ich habe nie angefragt, aber ich habe jetzt einfach angenommen, das versichert ja eh niemand, wenn sie schon krumme Zähne hat. Ich weiß es nicht, aber ich habe es dann irgendwie gar nie versucht und ich weiß nicht, ob ein 11-jähriger Hund da, ob man den wirklich versichern kann.
Kommt, glaube ich, nicht. Also in Deutschland ist es so, glaube ich, bis 7 Jahre und dann geht's nicht mehr.
Ja. Mhm. Eben, also ich habe da gar nicht weiter nachgefragt, aber ich habe schon Werbung gesehen, also ich denke, es gibt's.
Ja.
Aber es ist natürlich jetzt, zumindest in Nordschweden, ist jetzt die Dichte, also wenn ich in eine Klinik müsste, so richtig, das wäre dann schon ein Stück, müsste ich, glaube ich, fast 2 Stunden fahren.
Oh je, das ist lang.
Die nächste. Also es ist nicht gerade um die Ecke.
Mhm. Na, drücken wir die Daumen, dass du nicht fahren musst.
Ja, genau.
Mhm. Das ist das Wichtigste.
Ja.
Wie sind dir denn die Leute damals in der Schweiz begegnet, wenn du ihnen erzählt hast, dass Lina aus dem Tierschutz in Spanien kommt?
Ich glaube, so eigentlich alle sehr positiv. Also häufig war tatsächlich so die Reaktion, weil sie auch noch diesen Vorbiss hat, obwohl sie den wahrscheinlich von Geburt an hatte. Also ich glaube, das war kein Unfall oder so, aber viele Leute haben eher so reagiert, oh, die Arme, die muss ja was unglaublich Schlimmes erlebt haben.
Mhm.
Wobei man das, ich glaube es nicht und man weiß es ja aber auch nicht. Aber das war so ein bisschen die Reaktion so. Muss ja ein armer Hund sein, der da unglaublich traumatisiert ist. Das war so die Meinung der meisten, aber eigentlich sehr positiv so.
Ja.
Waren interessiert an der Geschichte und ja, sehr positiv, doch.
Das finde ich schön. Gibt es denn in Schweden einen anderen Umgang mit Tierschutzhunden?
Ja, da bin ich jetzt, glaube ich, noch nicht so genug lange hier. Ich glaube, generell mit Hunden. Es gibt, glaube ich, so ein bisschen beides. Es gibt jetzt gerade in Nordschweden natürlich viele, es gibt schon einige von diesen Husky-Farmen. Ich meine, da leben die Hunde schon total anders. Die leben draußen im Zwinger, zusammen, in Gruppen. Also ich glaube, das ist so grundsätzlich ein anderes Leben. Und da gibt es halt wie überall, also gibt es gute und nicht so gute.
Ja.
Ich glaube, die es gut machen, also für die Hunde ist das, glaube ich, kein Problem, dass die Huskies da im Rudel draußen leben. Also so grundsätzlich. Und da gibt es natürlich auch Leute, die Hunde haben, und ich glaube, es ist halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, man hat eher mal noch einen Zwinger draußen. Tatsächlich, das sieht man ab und zu mal, dass da ein Zwinger ist und dass da auch Hunde mal drin sind.
Habe ich auch gesehen tatsächlich in Schweden, dass draußen
genau, im Garten tatsächlich, genau, oder auch mal an einer Kette, sage ich, oder an einer Leine, dass halt die Hunde wirklich als Wachhund eingesetzt werden. Also die dann halt wirklich auch diesen Hof oder das Grundstück. Also man will dann, dass die bellen. Mhm. Also insofern glaube ich schon ein bisschen anders und Jagdhunde natürlich. Also hier oben ist auch, also Elchjagd, glaube ich, recht beliebt und auch Vögel und weiß nicht, was man alles so jagen kann. Ist es nicht so mein Hobby. Mhm. Aber da haben doch auch einige Hunde, einige Menschen Jagdhunde, die halt gezielt dann auch für das eingesetzt werden. Also das sind dann wirklich, also die Huskies sind ja auch eher dann so wirklich für Arbeit oder für einen Einsatz, und die Jagdhunde sind auch eher so für Arbeit. Es gibt Hunde hier im Dorf, man trifft auch mal jemanden, aber halt eher selten. Von dem her ist die Dichte natürlich unglaublich viel kleiner als jetzt in der Schweiz.
Da werden viele jetzt sagen, wir kommen zu dir, wir wollen auch nicht ständig andere Hunde treffen.
Das kann sein, das ist natürlich schon schön.
Mhm. Ist das Leben ein bisschen einfacher?
Ja, ich denke es schon, ja.
Was würdest du den Menschen raten, die gerne einen Tierschutzhund adoptieren würden? Worauf sollten sie besonders achten?
Ja, ich glaube schon, dass man sich klar mal überlegen muss, was man will. Eben genau, ob es eher ein aktiver Hund sein soll oder eher ein großer, eher ein kleiner. So ein bisschen, ja, möchte man vielleicht Sport machen oder vielleicht eher eben campen gehen oder ich weiß nicht. Also ja, ich glaube schon, da sollte man sich Gedanken machen, und ich fand es schon auch gut, im Tierheim tatsächlich mit mehreren Hunden spazieren zu gehen, einfach mal so ein bisschen, ja, auch verschiedene Hundetypen kennenzulernen, so eine Idee zu bekommen, was es gibt. Mhm. Das fand ich jetzt eigentlich noch sinnvoll. Also ja, doch, und sich auch bewusst zu sein, dass es halt eine Änderung hat. Ich meine, klar, viele Leute haben ja schon vielleicht Hunde gehabt, die kennen das schon ein bisschen, also das gibt es ja auch häufig. Aber halt sich bewusst sein, dass halt ein Hund schon das Leben ändert. Also zum Schönen, aber ich glaube, einfach gleich weitermachen. Also auch bei mir hat es das Leben geändert, und das ist auch gut so, aber ich hätte jetzt nicht einfach mein altes Leben weiterleben können und zusätzlich einen Hund, das wäre nicht gegangen. Also es war mir auch klar, aber kann ich irgendwie meine alten Hobbys einfach alle weitermachen und noch nebenbei einen Hund haben? Also das, denke ich, geht nicht. So ein Hund braucht schon Zeit. Ist ja auch schön, man will ja Zeit verbringen. Man macht weniger Städtetrips, man geht vielleicht nicht ins Museum, sondern man geht halt vielleicht dann draußen spazieren, geht eher picknicken. Mhm. Solche Dinge. Ja, und halt sich auch darauf einstellen, dass halt das nicht alles so ist, wie man sich's im Kopf ausmalt. Ja. Also, dass man da ein bisschen offen ist, oder? Dass halt darauf einzugehen und halt auch ein bisschen links und rechts schauen kann dann. Was ja auch okay ist, dass man da nicht zu fest sich so einschießt. Mhm. Ja, und vielleicht auch nicht nur auf die Optik gehen. Ich weiß nicht, wie viele das machen, aber ich denke, die Optik sagt ja, ja, noch nicht, also ist sicher nicht unwichtig, dass einem der Hund gefällt, aber ich glaube, der Charakter, dass er passt, ist schon fast wichtiger. Und ich finde es schon auch noch gut, wenn man den Hund kennenlernen kann tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt direkt, sag ich mal, direkt aus dem Ausland adoptiert, aber ich glaube, das Kennenlernen finde ich persönlich schon noch wichtig.
Das ist so wichtig. Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Es ist nicht immer möglich, weil es nicht genug Pflegestellen gibt, aber wenn man es sich aussuchen könnte, dann wäre es schon eine gute Sache. Dass die einem auch jetzt die Pflegestelle sagen können.
Denke ich schon. Ja, oder halt im Tierheim oder wie. Also ich fand es jetzt für mich schon wertvoll. Und sonst muss man halt so offen sein, denke ich, dass halt so, dass man alles irgendwo erwarten kann. Weißt du, wenn man jetzt vielleicht, wenn es keine Pflegestelle gibt, dass man halt wirklich sehr offen ist, was einen da erwartet.
Dass man sich ganz viel Zeit nimmt und Geduld hast, wie du vorhin gesagt hast, ne? Dass man Geduld
hat. Ja, genau.
Hat.
Ja. Ich habe ja auch mal, also ich glaube, das habe ich sogar gelesen, oder weißt du, so das Bild, man nimmt 2 Wochen Ferien und dann lebt sich der Hund ein in diesen 2 Wochen. Und dann kann man den Alltag leben. Also so dieses Bild hatte ich ein bisschen, und das reicht nicht. 2 Wochen, das ist gar nichts. Bei Lina waren es wahrscheinlich eher 6 bis 12 Monate. Mhm. Also, und einfach so, also eben 2 Wochen reicht nicht, dass sich ein Hund so einfach einlebt, wobei es sicher einfachere Hunde gibt vielleicht, wo es schneller geht oder wo es jetzt auch nicht große Baustellen gibt. Ja, je nachdem braucht es deutlich mehr Zeit, als man vielleicht denkt.
Wie sollte man sich denn seinen Tierschutzverein aussuchen? Welche Kriterien sollte man da anlegen? Was denkst du?
Ich fand jetzt auf eine Art den regionalen Bezug, sag ich jetzt mal. Also ich hatte ja einen regionalen Tierschutzverein Und ich habe mich auch in der Region umgeguckt. Das war jetzt, weil damals Corona war, nicht ganz einfach. Und ich war halt dann auf die Schweiz, sage ich jetzt mal, begrenzt. Ich habe ja quasi am Dreiländereck zu Frankreich und Deutschland gelebt. Aber für mich, also ich meine, solange es irgendwie Hunde in der Nähe gibt, für mich jetzt persönlich, die ein Zuhause suchen und die ja irgendwo auch ins Schema passen, für mich war es jetzt irgendwie logisch, dass ich dann so in der Nähe gucke.
Mhm.
Zuerst, ob da was passt. Und das hat es ja dann. Und von dem her waren das eigentlich meine Kriterien.
Ja.
Genau, eben die anderen Kriterien, dass da mit der Katze passt, die Größe und alles. So. Und das gab es ja dann quasi in der Region.
Ja, dass man nicht zu weite Wege hat, ne?
Genau, klar, dass ich jetzt nicht, wenn es da ja Hunde gibt, die passen, dass ich das, da muss ja nicht einer direkt aus, weiß ich woher kommen. Also, weil die leben ja dann schon in der Schweiz und kann man besuchen. Also das war dann für mich irgendwo logischer, das so zu tun.
Auf jeden Fall sehr clever. Was wünschst du dir denn für dich und für deine Hunde in Zukunft?
Ja, ich fände es natürlich schön, wenn Ayla lange fit bleibt, dass wir zusammen draußen sein können, also das spazieren können, dass sie lange mitkommen kann, weil das ist tatsächlich bei Ayla was sie Schwierigkeiten hat, wenn sie alleine bleiben muss. Das ist etwas, was Ayla nicht kennt, glaube ich, und auch wirklich nicht gerne hat. Ja, und einfach, dass wir alle gesund sind und hier, sage ich jetzt mal, zufrieden leben können. Da wäre ich eigentlich schon sehr happy.
Du hast ja auch Ayla und Lina ein Vermächtnis jetzt schon geschaffen, und zwar mit deiner Marke Paws United. Da kann man ja auch Klamotten und Alltagshelfer und alles mögliche mit einem Logo kaufen, in dem die beiden auftauchen. Also fand ich total toll, irgendwie so eine Pfote oder auch das Nordlicht mit Ayla zusammen. Das hat mir total gut gefallen. Wen das interessiert, das findet, linke ich auch sehr gerne in den Shownotes. Das fand ich total super.
Ja, da habe ich mal ein bisschen ausprobiert und Freude dran gefunden, so ein paar Dinge einfach zu machen. Und Lina hat ja so einen charakteristischen Blick, finde ich. Also ich finde, gerade Lina hat so einen Wiedererkennungswert.
Ja.
Mit ihren krummen Zähnen und dem Stehkipper. Sie hat häufig so ein Stehkipper. Das fand ich irgendwie so witzig.
Mensch, vielen, vielen Dank, liebe Monika, für das schöne Gespräch, dass du uns Lina und Ayla vorgestellt hast. Und ich wünsche euch alles, alles Gute.
Danke vielmals, ja, das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Genau, habe mich auch sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Das war mein Gespräch mit Monika, und den Link zu ihr, zu Paws United, zwischen Mensch, Tier, Technologie und Sinn und zu sprichhund.de packe ich dir in die Shownotes. In der kommenden Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Fiona Bliedner vom Tierschutzverein Fam for Dogs, der sich in Indonesien und Rumänien für das Leben und Überleben der Straßenhunde einsetzt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gern ein Like da, einen Kommentar oder ein Sternchen auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Empfiehl uns auch gerne weiter. Das hilft anderen Cookies Friends zu finden. Und ich freue mich auch, dich auf Cookies Instagram-Account Cookies Friends Podcast zu sehen. Wenn du die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, wie die liebe Monika, dann schreib mir gerne E-Mail an cookies-friends@posteo.de oder einfach eine Nachricht über Instagram. Bis dahin, wir hören uns.